ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Ariana, ich freue mich so, dass du wieder da bist, ich mit dir reden kann, denn ich habe jetzt gefühlt, wie es ist mit der Kita-Eingewöhnung, obwohl ich kein Kind habe aus Fleisch und Blut.
Hast du ein Pferd irgendwo eingewöhnt?
Du hast es sofort erraten.
Wie, wirklich? Ich wusste es, Judith. Und soll ich dir sagen, warum?
Warum?
Ich kann dir sagen, warum. Du hast ja richtig angesprochen. Ich gewöhne ja gerade mein Kind in die Kita. Wenn die so einzeln kommen, Kinder ungefähr, können auch mit zwei oder drei, aber ungefähr, wenn die einzeln kommen, in die Kita. Und ich sitze gerade jeden Tag in der Kita, bringe mein Kind dahin, sitze so 5 bis 10 Minuten noch mit in der Gruppe, dann verabschiede ich mich und warte draußen vor der Kita oder gehe kurz raus. Und wir machen eine Zeit ab, wann ich wieder reingehe. Und ich saß heute auf der Bank im Flur von der Kita und habe darauf gewartet, dass die Erzieherin mich wieder reinruft und sagt, so und so lief's, und habe gedacht, das ist ja so krass, wir haben ja einen Hund, der ist jetzt 3, und als wir uns den geholt haben, sind wir ja auch so die Welpen- und Junghundephase durchgegangen. Und ich saß heute da und dachte, es ist der Wahnsinn, wie viele Phasen im Leben eines Kindes sich überschneiden, mit einem Tier zu haben, bei mir halt mit einem Hund, von nimmt alles in den Mund oder Maul, schluckt alles runter, muss Kommandos lernen, muss schlafen lernen, muss lernen, nachts nicht mehr ins Bett oder ins Körbchen zu machen. Und dann saß ich da und dachte, krass, als wir den an seine Hundekita, wo der ab und zu ist, wenn wir im Urlaub sind, eingewöhnt haben, habe ich mich ähnlich gefühlt. Und deswegen dachte ich gerade, warte mal, wenn du sagst, du weißt jetzt, wie das mit der Kita-Eingewöhnung ist, dann geht es doch bestimmt um ein Huhn oder ein Pferd.
Es geht tatsächlich um meinen kleinen Charlie, um das Fohlen, was jetzt schon 4 Jahre alt ist.
Ja,
und ich muss wirklich so ein bisschen Abbitte leisten, weil Ariana, in der letzten Podcast-Folge, ich glaube, es war die letzte, habe ich ja so leicht, ich will nicht sagen gelästert, aber ich habe mein Unverständnis ausgedrückt darüber, dass eine Kita-Eingewöhnung heute irgendwie über Wochen geht. Und ich früher, also meine Generation, wir wurden halt abgegeben, ne? Und dann halt wieder abgeholt am Nachmittag. Und dann war große Schreierei und dann war es auch irgendwann gut und dann war das Thema erledigt. Und dann hast du mir ja also wirklich erklärt, auch warum man das macht und dass die Kinder in der Kita natürlich auch viel jünger sind als damals, als ich mit 3 Jahren in den Kindergarten gekommen bin und so. Und du hast mich auch schon während der Folge wirklich überzeugt, dass man da vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, pragmatisch eisern rangehen darf wie ich. Und zwar nicht, weil ich so wäre, sondern weil ich halt damals auch so sozialisiert und erzogen wurde. Aber jetzt hatte ich einen Moment, wo ich es richtig gefühlt habe. So ganz doll. Pass auf, ich habe, das habe ich ja auch erzählt, glaube ich schon, meine beiden Pferde endlich auf die Farm geholt. Ne? Also meine Stute, die war ja schon im Mai auf Rügen und wir haben dann erstmal hier den Umzug zu Ende gemacht und der Stall musste noch fertig gebaut werden. Dann kam die Stute hier hin und jetzt, also wirklich ja gerade vor der letzten Folge, kam zum ersten Mal der kleine Charlie, also ihr Sohn, jetzt 4-jährig, auf die Farm und hier gab es ein großes Wiedersehen. Die beiden haben sich auch sofort erkannt. Das war ganz niedlich. Dann gab es die ersten Ausritte hier und Charlie hat den rasenden Roland, weißt du, diese alte Dampflok, kennengelernt.
Ja.
Ohne in 1000 Einzelteile zu zerfallen vor Schreck.
Ach wie, er ist wirklich in die Nähe von dieser Eisenbahn gekommen?
Ja. Ja, wir sind ausgeritten, das war der erste Ausritt und kam der rasende Roland und ich hörte das schon von Weitem. Wir sind direkt an den Bahnschienen gewesen und kamen da jetzt auch nicht so schnell weg, weil wir so einen parallelen Weg gegangen sind. Und dann kam aber diese Dampflok und die macht echt Theater, ne? Da kommt Dampf raus und Geräusche und so.
Ja.
Also die Pferde waren schon so, was ist das? Aber sind jetzt nicht irgendwie gestiegen, gebuckelt, vor Schreck irgendwie ins Gebüsch gerannt oder so, sondern haben sich das eigentlich relativ interessiert angeguckt, das Ganze. Und da war ich sehr, sehr stolz auf ihn. Und es waren ganz, ganz schöne Tage, wie Mama und Sohn hier auf der kleinen Farm auf Rügen verbracht haben. So, pass auf. Und jetzt Folgendes. Die können ja nicht immer hier bei mir sein, weil ich habe hier nur ein kleines Haus auf einem Grundstück. Das hat zwar auch so 4.500 Quadratmeter, also ist groß, aber es ist für das ständige Halten von Pferden artgerecht, ist die Wiese zu klein. Und deswegen sind die Pferde, wie in Hamburg, an einer Reitanlage untergebracht, wo sie halt quasi immer sind, wo ganz viele andere Pferde auch sind, Herdenhaltung, ganz artgerecht, tolles Ausreitgelände. Und ich hole die beiden hier hin, so der Plan, wie in Hamburg, wenn ich weiß, ich kann mich jetzt auch wirklich um sie kümmern. Mhm. Ne? Weil Pferde sind sehr, sehr kümmerungsintensiv, wenn du sie am Haus hast, mit dem Futter, Ausmisten und so weiter. Das schaffe ich halt nicht, logischerweise, wenn ich gerade in Bremen bei der Talkshow bin. So, jetzt
ist das ein Adjektiv, was im Duden steht? Kümmerungsintensiv? Findet man das so im Duden?
Ich benutze das oft und ich finde, wenn es nicht drin steht, sollte man es
rein.
Ja, ich sage auch immer, die Pflanzen brauchen viel Kümmerung. Ich finde, das ist schön.
Das finde ich süß. Man versteht sofort, was gemeint ist.
Ja, richtig. So, und jetzt habe ich Sasu und Charlie auf den Hänger gepackt und zurückgebracht zu dieser Reitanlage. Wobei, zurück ist zu viel gesagt. Sasu kennt die schon aus, weiß ich nicht, 15 Jahren Urlaub auf Rügen, weil ich ja früher hier immer Urlaub gemacht habe, auch mit Pferd. Und sie war ja schon seit Mai dort untergebracht. Das heißt, sie ist schwuppsdiwupps in ihre Damenherde, da werden Stuten und Wallache getrennt gehalten. Und hat sich super gefreut, da ihre Freundin wiederzusehen. Weißt du, so wie wir beide, Besties, rannten sich sofort in die Arme. Gut, wir knabbern uns jetzt nicht in unseren Haaren, wenn wir uns sehen, aber die Stuten haben das gemacht.
Manchmal ja.
Ich würde aber gerne mal.
Das steht morgen wieder in der Schlagzeile, Judith.
Genau, richtig.
Ehemalige Tagesschau-Moderatorin möchte Affäre mit Bestie-Freundin eingehen.
Nee, knabbert an Ariana.
Ja, träumt von Knabbereien mit Podcast-Kollegen.
Ja, genau, ich sehe es schon vor mir. Nee, also das war alles supi. So. Und jetzt habe ich Charlie, den kann ich ja logischerweise nicht mit in die Stutenherde stellen, weil es ist ja ein junger Mann. Ich wollte ihn aber auch nicht zu den Reitpferden stellen, den ganz normalen, die auch nachts in die Box kommen, sondern noch artgerechter, richtig, da gibt es so eine Herde, die sind Tag und Nacht draußen, der Sommer ist noch lang, weißt du, wo sie so richtig abchillen können, wo er nochmal so richtig Pferd sein kann. Nochmal eine kurze Pause, weil er ist ja ein bisschen ausgebildet jetzt schon, dass er nochmal so richtig Spaß haben kann. So, jetzt ist der kleine Mann zum ersten Mal in einer Herde, weil er bisher immer nur mit einem, maximal zwei anderen Pferden auf der Weide stand. Und diese Herde, in die ich ihn gestellt habe, sind so sechs Pferde, Ponys und große, wird geführt von einem sehr großen, starken, braunen Wallach, der extrem, wie soll ich sagen, extremes Alphatier ist. Und ich wusste das auch. Die
typischer
auch,
Mann.
Ja, so ein richtig krasser Typ, weißt du? Mhm. Und ich habe dann Charlie dahin geführt und er war schon so, weil Sasu durfte nicht mit ihr mitgehen, mit seiner Mama, ne, musste weiterlaufen. Und dann sah er die anderen unbekannten Pferde und ging dann so ganz fröhlich auf die zu, weil der ist so ganz offen, ne, mit neuen Situationen. Mhm. Und dann habe ich das Gatter aufgemacht und habe ihn da draufgestellt. Da kamen die alle sofort angelaufen. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass sie ihn verkloppt haben.
Oh nein, wirklich?
Ja.
Haben die auf den eingetreten oder wie?
Ja, ja. Der große
Braune. Das kann
richtig
gefährlich sein, ne?
Das kann richtig gefährlich sein. Und der große Braune, also der Chef und seine Lieblingsstute, so quasi die Co-Chefin, die Vize-Chefredakteurin
die stellvertretende Geschäftsführerin,
genau. Die war auch mit dabei. Dann haben die den so richtig in die Zange genommen und haben den durchgelassen.
Oh nein!
Und Charlie wusste überhaupt nicht, was los ist, weißt du? Und ich stand noch mit ihm da, er konnte auch gar nicht weg, weil wir waren noch in dieser Gattersituation. Mhm. Und dann konnte er sich irgendwann freimachen, ist dann weg und dann sind die hinter ihm her und haben ihn. Also, ich habe wirklich da gestanden im strömenden Regen. Es war auch so ganz fieses, so Horrorfilmwetter. Es regnete wirklich so Vorhänge und es war kalt
damit's
und
noch
windig.
Dramatischer aussieht.
Es war so dramatisch und mein Herz ist. Ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Dann wollte ich echt dazwischen gehen, weil die den so in die Zange genommen haben. Und dann ist Charlie auch immer so hilfesuchend zu mir hingerannt. Weißt du, mit so, Mama, hol mich hier raus. Und ich war wirklich kurz davor, ich habe mir das angeguckt, 15 Minuten, ihn da rauszuholen. Und dann habe ich aber, also ich habe mich dann nochmal unterhalten, mein Trainer war noch mit dabei, weil als wir die Pferde da abgegeben haben und der meinte auch, Judith, wenn du den da jetzt rausnimmst, dann kannst du den nie in eine Herde stellen, der muss da jetzt durch, das ist jetzt Bundeswehr. Herdeverhalten ist so, die Pferde reagieren so, da gibt's jetzt eine klare Rangordnung. Charlie war bisher immer der Chef, sehr dominantes Pferd auch.
Ah ja.
Aber jetzt hat er seinen Meister gefunden und der zeigt ihm jetzt, wo es lang geht, weil der spürt das, dass Charlie ein bisschen Oberwasser hat und der macht ihn jetzt klein. Und wenn du das jetzt nicht dich zulässt, du musst halt jetzt hoffen, dass nichts Schlimmes passiert, dass sie nicht vors Gelenk treten und er dann platt ist für immer, so. Aber wenn du das jetzt nicht durchziehst, dann kann er halt nie in der Herde stehen.
Mhm.
Und weil ich ja will, dass das Tier ein artgerechtes Leben führt, habe ich das dann gemacht und er meinte, geh weg, bleib hier auch gar nicht stehen. Und dann
sogar weggehen.
Ariane. Und er sagte, komm auch morgen und übermorgen nicht wieder. Weil immer wenn du kommst.
Oh, wirklich? Das klingt wie Fight Club. Das klingt so wie, ja, weil dann siehst du, wie die sich gegenseitig umbringen und das ist nicht so ein schönes Bild.
Und die meinten dann so, ja, drei Wochen
lang. Aber ist da jemand, der aufpasst, falls was Schlimmes passiert, sag mal?
Also diese Weide ist ein bisschen weiter weg von der Reitanlage, weil die halt da Tag und Nacht draußen sind. Aber die Chefin da, die liebe Saskia, die geht zwischendurch gucken. Ich war jetzt auch schon wieder da. Mhm. Er hat eine fette Wunde hinten auf dem Rücken, so richtig mit Blut. Oh. Aber auch das ist halt normal unter Pferden, dass die auch mal, also der darf jetzt nicht totgebissen werden, logischerweise. Aber der jetzt mal eine Macke hat, da muss auch selbst da muss man drüber weggucken. Und weißt du, und ich habe so gedacht, jetzt stell dir vor, du bringst dein Kind in die Kita und dann wird das erstmal durchgelassen. Ja, von dem Rowdy der Gruppe. Und du musst dann zugucken und musst dann auch noch sagen, wenn das Kind irgendwie nach Hilfe ruft, beziehungsweise guckt, so, ja, mach mal, musst du jetzt durch, sonst wirst du das nie können in Gruppen. Und dann dreht Mama sich weg und geht. Und ich bin mir, also ich habe die ganze Zeit an diese Parallele gedacht und bin mir, ich habe mich so schlecht gefühlt und ich weiß, man darf die Tiere nicht vermenschlichen, es ist ein völlig natürliches Verhalten, aber es hat mir echt das Herz rausgerissen. Es ist wirklich, mir tut das so leid. Jetzt ist er, also er ist jetzt ein paar Tage schon da. Er darf immer noch nicht so richtig an die Gruppe rankommen.
Mhm.
Es gibt aber so ein Pony, was mit ihm jetzt Freundschaft schließen möchte.
Oh, süß.
Das darf mittlerweile auch zu ihm, weil das habe ich auch beobachtet am ersten Tag. Das kam nämlich sofort zu ihm und wollte irgendwie Kontakt aufnehmen. Und dann ist dieser Wallach, dieser Herdenchef dazwischen.
Ja, genau.
Der ist dann dazwischen und hat dann Charlie wieder dafür verkloppt, dass er halt an das Pony rangegangen ist. Also es war wirklich, ich sage dir, da haben sich Szenen abgespielt. Mein Mama-Herz hat sich umgedreht. Und aber jetzt ist es so, jetzt ist Ruhe. Keine neuen Wunden sind dazugekommen. Er steht ein bisschen abseits. Er muss jetzt lernen, dass er auf die Einladung warten muss, dass er kommen darf. Und ich hoffe, dass er das alles ohne Blessuren übersteht. Aber ich musste so an dich und unseren Podcast denken, an das Gespräch zur Kita-Eingewöhnung. Also Das war bei mir los gewesen, Ariana. Das war mein emotionales Highlight der letzten Woche.
Ja, oder also Downlight. Ich kann es mir, mir genau vorstellen, wie es dir geht. Ich habe auch in diesem, das habe ich beim Hund schon gedacht und beim Kind finde ich es noch krasser. Ich habe bei ganz vielen Sachen, gar nicht mal das Gefühl, sondern die Erfahrung gemacht, dass einen bei vielen Dingen nur Menschen verstehen können, die auch Kinder haben. Und das ist manchmal richtig schwer, oder jetzt du mit deinem Pferd die Erfahrung machst, das ist manchmal richtig schwer, sich sozusagen, okay, mein Gegenüber kann das gerade nicht nachvollziehen, aber ist egal, muss ich so hinnehmen. Das ist manchmal total schwer, weil genau wie mit der Eingewöhnung, dann sagt man zu jemandem, ich bin jetzt 3-4 Wochen, ist es schwer, weil da muss ich mein Kind in die Kita eingewöhnen. Und Leute, die kein Kind haben, die verstehen das dann nicht. Und dann muss man so richtig damit leben. Und ich bin jemand, ich möchte immer so gerne, dass mein Gegenüber mich versteht und knall immer nicht so gerne vor den Latz, beziehungsweise sag's, also ich weiß nicht, bin einfach so, dass ich das gerne mag, dass mein Gegenüber das nachvollziehen kann und sich auch reinversetzen kann, obwohl man eigentlich sagen könnte, ist ja egal, sag einfach, wie es ist und so, wurscht, dann müssen die anderen das hinnehmen. Aber irgendwie brauche ich das immer für die Harmonie, dass mein Gegenüber das nachvollziehen kann. Aber bei Kindern, nicht nur bei der Eingewöhnung, ganz viel rund um Kinder rum, aber das habe ich beim Hund, wie gesagt, auch schon gehabt, Menschen, die dann entweder keine Hunde oder keine Tiere oder keine Kinder haben, die können das nicht nachvollziehen. Und das soll gar nicht so abgrenzend gemeint sein, aber das merkt man dann oft, dass es ganz andere Lebensrealitäten sind und man kann sich die Situation einfach nicht vorstellen. Und bis man mal drin gewesen ist, so wie du jetzt auch gemerkt hast, und dann kann man es meistens erst nachvollziehen, wenn man das auch einmal durchlebt hat oder irgendwie in der Situation sich wiedergefunden hat, dass man dann versteht auch, was das für ein Gefühl ist und ob es sich halt gut oder nicht so gut anfühlt. Und Eingewöhnung kann auch super sein, aber kann halt auch schmerzhaft sein für alle Beteiligten.
Wie ist es denn bei dir gerade emotional? Bist du fein jetzt damit oder tut's noch weh?
Also nee, emotional bin ich eigentlich total gut, weil ich weiß, dass mein Kind es liebt eigentlich mit anderen Kindern und mit neuen Spielsachen und so zu spielen. also ich sag mal, es gibt in der Kita Kinder, die schneller eingewöhnt. Oder was heißt schneller? Wir sind jetzt gerade am Anfang, am ersten Tag von Woche 3. Sprich, wir haben 2 Wochen jetzt hinter uns. Und da gibt es Kinder, die können schon länger bleiben. Aber es gibt auch Kinder, da geht es viel langsamer. Da können die Eltern noch gar nicht wirklich weg. Wir haben... Eine Woche lang sitzt man nur mit im Raum und ist so dabei und das Kind darf sich frei bewegen. Dann fängt man in der 2. Woche an, 5 Minuten rauszugehen und steigert das so Tag für Tag. Und wir sind jetzt bei 1 Stunde. Und als ich ihn heute abgeholt habe, meinte die Erzieherin, sie war kurz davor, mich anzurufen, weil er so geweint hat und sich gar nicht beruhigen ließ. Und da hat mein Herz dann schon ein bisschen geblutet. Aber sie meinte dann, er hat dann den Garten gesehen und mit seinen kleinen Fingern so nach draußen gezeigt. Und dann dachte sie, okay, vielleicht möchte er im Garten spielen und ist mit ihm rausgegangen. Und das fand er wohl ganz toll. Und sie meinte, heute sind besonders viele Kinder da gewesen. In Berlin sind jetzt auch die Sommerferien vorbei. Und sie hat gesagt, der Raum war einfach voll. Da ist ein Gewusel, dann weinen andere Kinder. Das kann sein, dass ihn das einfach überfordert hat und wir steigern das ganz langsam. Genau. Und ich finde, wir haben schon noch ein ganz schönes Stück vor uns, wenn man bedenkt, dass er auch noch lernen muss, da 2 Stunden zu bleiben. Dann gibt es erst noch Mittagessen und dann wird noch Mittagsschlaf gemacht. Und für Kinder ist es auch nochmal ein ganz krasses Ding, sich von einer fremden, in Anführungsstrichen fremden Person, also nicht Mama- oder Papa-Person, hinlegen zu lassen. Und auch wirklich, die müssen sich, das ist auch so verrückt, ein bisschen wie bei Tieren, die müssen sich ganz sicher fühlen, um die Augen zuzumachen und das Vertrauen haben, ich kann jetzt hier einschlafen. Das klingt so bescheuert, aber kleine Kinder, die vor allem auch noch nicht sprechen können, die sind ja noch so hilflos und so schutzlos. Klar, die versteht schon einiges und können auf anderem Wege kommunizieren, aber mit denen kannst du noch nicht normal sprechen, so wie wir das kennen, dass du sagst, es ist alles okay, du wirst nachher abgeholt, du kannst dich jetzt hier auf die Matratze legen und schlafen und Mama und Papa sind danach da. Das kann sich für die ganz bedrohlich anfühlen, dass das Licht ausgeknipst wird, dass sie sich hinlegen sollen. Einschlafen ist für die meisten Kinder ja zu Hause schon super schwierig und es ist ganz oft so ein schwieriges Thema bei Familien, das Schlafen, bei uns auch oft. Und das dann in einer anderen Umgebung mit einer anderen Person und nicht die gewohnten Menschen liegen daneben und begleiten das Kind in den Schlaf. Das heißt, es sind schon noch so ein paar Stufen, bis man wirklich sagen kann, man geht morgens um 8 in die Kita, gibt das Kind ab und holt es um 15 Uhr wieder ab. Das ist echt ein ganz schön viele Level, die man sich da irgendwie so erspielen muss. Und wir sind jetzt bei 1 Stunde und genau, sie hat gesagt, heute war es so ein bisschen durchwachsen. Er war ein bisschen überfordert, hat viel geweint und wir sollen jetzt mal bei der Stunde bleiben und das noch nicht zu schnell steigern, weil sonst kann es auch sein, dass die Kinder gar nicht mehr wollen. Da ist unsere Erzieherin, die das macht, noch total froh und optimistisch, dass sie meinte, wenn wir in die Kita kommen, weint er noch nicht. Er freut sich trotzdem reinzukommen. Das ist ein ganz tolles Zeichen, weil Kinder, die dann schon so ein bisschen eine Abneigung entwickeln, die fangen an zu weinen, sobald man in Richtung Kita geht oder wenn man dann reinkommt und sie der auf den Boden setzt oder der Erzieherin auf den Arm gibt, schlagen die um sich, weil die wissen, jetzt geht das wieder los, jetzt verlässt mich Mama oder Papa und lässt mich hier alleine und das ist alles bei uns noch nicht der Fall, von daher sind wir ganz optimistisch, aber ja, man muss es Stück für Stück machen und dass ihr das jetzt so macht, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich muss ganz oft darüber nachdenken, wieso machen wir was mit Kindern so, weil in der Tierwelt wäre es ja so und so. Und der einzige Unterschied ist, dass wir eine Zivilgesellschaft sind, dass wir uns miteinander unterhalten und eine Gemeinschaft aufbauen und miteinander sprechen und sowas wie Rücksicht nehmen und Empathie haben. Und ja, genau, Tiere, die in der freien Natur sind, die das so lösen, die haben ihre ganz festen Abläufe und Hierarchien. Und in der Natur, in der freien Wildbahn, wenn der Löwe da die Löwin begatten will und die möchte nicht, das ist doch dem Löwen scheißegal. Der beißt der Löwin, da muss ich ganz oft dran denken an so Beispiele aus der Tierwelt. Der Löwe hält dann halt die Löwin fest und da wird sich dann mal auf die Löwin draufgesetzt. Der fragt da jetzt nicht lange nach. Und der Unterschied, warum wir Menschen das nicht machen oder nicht machen sollten, ist halt, dass wir ein Miteinander, eine zivile Gesellschaft, eine Gemeinschaft aufbauen.
Ich sage dir, wenn du Hühner hast mit einem Hahn, so wie ich, dann siehst du das Elend mehrfach am Tag und fragst dich.
Stimmt, das hast du mir mal erzählt.
Ja, ja, und fragst dich. Also ich sag mal so, die Hühner scheinen diesen Begattungsakt weder schön zu finden, noch anzustreben. Und der Hahn sieht das anders und packt sich die Hühner. Und ich bin dann immer einfach nur total froh, dass dieser ganze Akt auch offenbar nur 1,5 Sekunden dauert und er dann wieder ablässt von den Damen, weil irgendwie, sie suchen trotzdem seine Nähe. Aber ich sag mal so, als Frau, die durchaus von sich sagt, dass sie feministisch erzogen und auch gelebt hat bisher, ist es nicht so ganz einfach, das anzusehen. Ja. Trotzdem ist es natürlich jetzt hier artgerecht, was in meinem Garten passiert, ne? Mit den, mit dem Hahn und seinen Hennen. Er hat ja auch also einen Hahn und mehrere Damen. Das würden wir ja jetzt in unserer Zivilgesellschaft auch nicht so zulassen. Jedenfalls nicht, was die Norm betrifft. Ja, gibt ja auch jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber ja, also ich sage dir, da muss man teilweise hartgesotten sein, ja, wenn man sich außerhalb der, wie du es nennst, Zivilgesellschaft bewegt. Aber weißt du, was ich vorhin süß fand? Du hast gesagt, dass dein Sohn, den ich ja auch immer Charlie nenne, weil ich finde, er sieht aus wie ein Charlie. Er heißt nicht so, aber du sprichst ja nicht über den echten Namen. Also nennen wir ihn Charlie. Dass klein Charlie in die Natur gegangen ist, also in den Garten, um so ein bisschen Abstand zu bekommen von diesem Gewusel im Kita-Raum. Ich habe nämlich auch versucht, emotional mich aufzurichten mit Ablenkung, weil ich ja so gestresst war durch das Fohlen und also durch Charlie, meinen Charlie auf der Weide. Und ich habe mir jetzt tatsächlich angeguckt, The Summer I Turned Pretty. Also
ach,
der Sommer, als ich
geguckt?
Schön wurde.
Ach, wie toll.
Die Serie, über die gerade alle sprechen.
Ja,
genau. Platz 1.
Cool.
Irgendwie. Wir haben drüber gesprochen, weil wir es beide nicht kannten.
Mhm.
Du nicht, ich nicht. Und wir haben ja auch gefragt, die Community, so, ja, lohnt sich das? So, ich habe Rückmeldungen bekommen. Und zwar von mehreren Leuten. Eine Frau schrieb mir, du bist sofort wieder, also ja, die kann man sich gut angucken. Mhm. Du bist sofort wieder in der Pubertät und ich bin 44. Hat Spaß gemacht. So, dieser Kommentar hat mich dazu verleitet, es jetzt auch mal zu probieren. Ich habe die Sendung eingeschaltet. Wie gesagt, ich war überhaupt kein Freund von Twilight und diesen ganzen Teenie-Serien, weil ich immer dachte, ach Gott, ich bin ja froh, dass ich diese Probleme hinter mir gelassen habe, irgendwie im Laufe des Alters.
Wobei
diese
Twilight war vor allem auch Vampire, oder?
Ja, aber das ist ja immer Liebe und Unsicherheit und
Age,
Selbstzweifel.
So, ja.
Genau, und man wird erwachsen und ist sich noch nicht so. Und wie, ich bin so glücklich, dass ich das hinter mir habe, dass ich dachte, dass ich mich damit nicht beschäftigen will. Aber, so, pass auf, ich habe diese Serie geguckt und zwar bin ich jetzt schon in Staffel 2.
Oh, wow, du bist schnell.
Daran hörst du. Ich glaube, eine Staffel hat 8 Folgen oder so. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Weil, wobei jetzt ab Staffel 2 nervt es mich auch. Staffel 1 hat mich gar nicht genervt. Staffel 1 hat dazu geführt, dass ich unbedingt, und wer die Serie gesehen hat, weiß, was ich meine, ich wollte unbedingt mit Jeremiah in den Pool.
Ich weiß natürlich gar nicht, worum es geht.
Jeremiah.
Okay.
Ja, Jeremiah und Conrad sind zwei unfassbar gut aussehende Brüder.
Aber wie alt sind
und es
die,
gibt
nur,
noch
dass
ein,
ich so
ein
ungefähr
Mädchen.
Eine Einordnung habe?
Ja, die sind so 17.
Mit
und
denen
ich möchte auch
du
nicht. Stopp. Ich möchte nicht als 49-jährige Frau, die jetzt 50 wird, mit Jeremiah in den Pool. Nein. Sondern ich wünschte, ich selber wäre wieder 17 und wäre dann mit Jeremiah im Pool.
Ja.
Weil, also, es ist letztlich eine Dreiecksgeschichte. Es gibt ein Mädchen, die heißt Belly und die ist unentschieden zwischen diesen beiden Brüdern. Und dann passieren halt ganz viele Sachen. Krebserkrankung der Mutter der beiden Jungs
nicht
und so.
Nicht zu viel spoilern.
Also es passieren wirklich viele Dinge, die so Nebenhandlungen und so, aber eigentlich ist es eine Dreiecksgeschichte. Weißt du, wie früher so dieser Schwarz-Weiß-Film Sabrina mit Audrey Hepburn, die war doch auch so zwischen zwei, ich glaube Humphrey Bogart hat da mitgespielt und noch irgendwie eine, auch so unentschieden zwischen zwei Männern. Diesen Schwarz-Weiß-Film gucken die auch in der Serie.
Ach, wie witzig.
Also es ist irgendwie
okay.
Wie so eine Neuauflage. Also fand ich jedenfalls. Eigentlich erzählt es dieses Unentschiedensein, dieses Mädchen zwischen diesen beiden Brüdern und wie diese beiden Brüder damit umgehen und wie die so sind. Und der eine ist so total geheimnisvoll und cool und irgendwie so ganz mit sich selbst beschäftigt. Und das hätte ich früher auch mega cool gefunden. Und der andere, Jeremiah, ist einfach so total positiv, gut gelaunt und so. Aber ist so ein bisschen einfacher zu lesen, sage ich mal. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, bitte, bitte, nimm Jeremiah. Und das war mein erster Gedanke. Und der zweite Gedanke war, nein, nimm ihn nicht. Ich will ihn selber, aber ich will wieder 17 sein dafür. Es ist unglaublich. Man fühlt sich tatsächlich wieder
wie
in dieser Phase. Erste Liebe und Knutschen und alles ist ganz aufregend. Nur jetzt ab Staffel 2 wird es mit dem. Also, das Schöne ist ja im Alter, weißt du, irgendwann, du weißt das hier, es ist ja im Alter genauso, wenn man sich verliebt, dass du Schmetterlinge hast und ne, irgendwie gucken willst, wie wird das jetzt alles. Aber der Unterschied im Alter ist ja, dass du irgendwann weißt, was du willst, was du nicht willst und du weißt auch, welcher Typ Mensch dir gut tut und welcher dir nicht gut tut. Das hat bei mir sofort dazu geführt, dass ich gedacht habe, hier diesen Conrad, diesen geheimnisvollen, hasch mich, ich bin der Frühling-Typen, der soll mal bleiben, wo er ist. So, ja. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen einen, der uns glücklich macht und mit dem wir glücklich sein können. Deswegen habe ich mich jetzt für das andere Modell entschieden. Also in der Serie. Und in Staffel 2 geht's halt die ganze Zeit wieder, dann auch nochmal jetzt wieder Unsicherheit, doch vielleicht der andere oder hier. Und diese Phase jetzt des alles schon mal jetzt wissen, wie es ist und dann trotzdem keine Entscheidung treffen, das nervt mich jetzt. Mhm. Deswegen bin ich ab jetzt raus. Ich glaube, ich gucke nicht weiter. Aber die erste Staffel, die fand ich echt schön und würde jetzt gerne einen Tipp abgeben wollen an alle Frauen und Männer, die sich nochmal jung fühlen wollen und nochmal zurückversetzen wollen in diese Zeit, diese Aufregung des ersten Knutschens, der ersten Dates und so. Das ist irgendwie, süß.
Dann schreibe ich die auf meiner Liste ganz nach oben. Die steht nämlich auch da, aber ungefähr, ich glaube, ich habe wirklich 48 oder mehr Notizen noch zu Serien und Filmen, die ich unbedingt gucken will, die mir irgendwie empfohlen wurden oder über die ich gelesen habe. Und die steht auch drauf, aber dann packe ich die mal vielleicht ganz nach oben.
Ist aber nichts Intellektuelles, ne?
Das ist nicht schlimm. Ich finde, man kann mal so, mal so.
Sehr leichte Kost.
Es gibt ja zum Beispiel auch intellektuelle Podcasts und es gibt unseren, also ist ja immer Vielfalt. Es muss ja von allem was dabei sein. Also.
Du hast absolut recht. Sag mal, wir haben noch so ein süßes Feedback bekommen. Soll ich dir das mal einmal, oder willst du das einmal? Ich glaube, du hast das doch auch bekommen, oder?
Soll ich das vorlesen? Du meinst die Nachricht von unserem Hörer Tim?
Ja, Tim,
kann ich
das
gerne
ich so
machen.
Schön.
Tim hat uns geschrieben. Könnt ihr natürlich auch. Ihr könnt uns, jetzt versuche ich Zeit zu überbrücken. Ich hab's
ihr
auch
könnt
wieder.
Uns schreiben auf Spotify, ihr könnt uns schreiben über Instagram, auf der Seite Judith Rakers Moderatorin kann man kommentieren, auf der Seite Ariana Barbori kann man kommentieren. Man kann uns eine E-Mail schreiben über, das weißt du immer,
ja.
Barbori und Rakers@swr3.de
und Barbori und Rakers einfach alles ausgeschrieben, also auch das und wie und. Also falls ihr das Symbol für und kennt, dann seid stolz, dass ihr es auch ausschreiben könnt, und, weil genau so schreibt man unsere E-Mail-Adresse. So, warte, jetzt lese ich die. Tim hat sich aber für den sicheren Weg, ich finde ja, das ist der sichere Weg, der konservative Weg der E-Mail, der E-Mail entschieden und hat uns eine E-Mail geschickt und zwar schreibt er, hi Judith und Ariana, ich verfolge euren Podcast erst seit kurzem. Aufmerksam geworden bin ich, glaube ich, über Judiths Facebook-Seite. Mein Name ist Tim. Ich bin 21 Jahre alt und von Geburt an blind. Ich komme aus Münster in Nordrhein-Westfalen und feiere euren Podcast. Die erste Folge, die ich gehört habe, war die Community-Folge aus Staffel 2. Jetzt bin ich gerade dabei, alle anderen Folgen auch nachzuhören. Ich finde euren Podcast sehr cool und habe die aktuelle Folge direkt mal in unsere Familiengruppe geteilt. Macht weiter so, der Podcast ist mega. Viele liebe Grüße aus Münster, Nordrhein-Westfalen. Tim. Ganz süß.
Ach Mensch, ich finde das so schön. Tim, jetzt gehen Grüße raus, nur an dich.
Ja, vor allem, er kommt über deine Facebook-Seite.
Toll.
Seit Jahren versuche ich mich bei Facebook einzuloggen oder wenn ich irgendwas nachgucken muss, will der mich immer über Facebook leiten und dann müsste ich da mein Passwort eingeben und das weiß ich nicht mehr und dann lasse ich's. Der kommt über deine Facebook-Seite, das heißt, dass du pflegst es da offensichtlich noch richtig.
Ja, also ich habe eine Facebook-Seite, das war ich komme ja aus der Dinosaurier-Zeit und da hatte man erst Facebook-Seiten und danach kam ja erst Instagram. Und ich pflege die immer noch sehr gerne. Ich wundere mich nur gerade, weil Tim hat ja gesagt, dass er blind ist. Ich muss mal gucken, ob ich da schon diese ganzen Einstellungen richtig gemacht habe für Barrierefreiheit und so.
Kann man,
weißt du, dass die Posts auch vielleicht dann vorgelesen werden und so. Das muss man ja aktiv, glaube ich, einstellen. Ich muss jetzt erstmal selbstkritisch sagen, dass ich das erstmal überprüfen muss. Tatsächlich.
Ja, siehst du, das ist doch ein guter Reminder.
Weiß. Ja, finde ich auch. Wir haben noch ein Feedback bekommen von Katja. Mhm. Das hast du nicht, das habe nur ich. Soll ich dir trotzdem vorlesen?
Gerne.
Das ist süß. Liebe Judith, erst einmal möchte ich dir und Ariana für all die tollen Podcast-Sendungen der letzten Freitage danken. Es macht so viel Freude, euch zuzuhören und hat das Wäschewaschen, Zusammenlegen und Wegräumen nach 4 Wochen Ferien in der Wildnis Namibias ungemein versüßt sowie stimmungsmäßig zu 100% aufgewertet. So, dann schreibt sie von ihrer Tochter Ava, die eine Postkarte gesendet hat. Die habe ich auch bekommen, das lasse ich jetzt mal raus. Jedenfalls schreibt sie da drunter noch, wir senden dir und Ariana viele liebe Grüße, macht weiter so. Hier in der Familie habt ihr in der Zwischenzeit 4 Besties.
Oh.
Jede Woche mit viel Spaß hören wir die spannenden und lebensbejahenden Unterhaltungen zwischen dir und Ariana. Dankeschön, Katja.
Ach, wie schön.
Das finde ich schön. Und wir machen ja bald wieder eine Community-Folge, ne? Und ich finde, wir sollten jetzt schon mal dazu aufrufen, uns da auch Themen für zu schicken, weil wir ja unglaublich gerne in diesen Community-Folgen Themen besprechen, die ihr uns gebt. Also wenn ihr unsere Meinung hören wollt, wie zum Beispiel damals in der ersten Community-Folge, als es darum ging, wie findet ihr Adults-Only-Hotels? Also ist es okay, wenn man Urlaub macht in einem Hotel, wo Kinder nicht zugelassen sind und so. Also solche Sachen, schickt uns das und wir bequatschen das.
Ja, das solltet ihr machen. Judith, ganz nach dem Motto, was war los gewesen bei uns in der letzten Woche, habe ich noch was gelesen, was mich, ich möchte sagen, abgeholt hat. Das konnte ich überhaupt nicht glauben. Und zwar, ich sage oft zu unserem Hund und über unseren Hund etwas. Das tease ich jetzt kurz, ich löse das gleich auf. Und habe das aber ehrlich gesagt immer nur gemacht, wenn wir so unter uns waren. Wenn das nur mein Freund und ich waren oder irgendwie gute Freunde und Freundinnen. Weil ich immer fand, ich weiß nicht, es gibt ja so Dinge, die kannst du jetzt so öffentlich nicht sagen, weil das kommt irgendwie falsch rüber, als würde man ernste Themen nicht ernst nehmen. Und jetzt kann ich es auflösen. Ich habe ganz oft zu meinem Freund gesagt, ich glaube, unser Hund hat ADHS. Weil, also ich habe das immer so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ich meinte, der verhält sich wie so ein ADHSler. Aber genau, ich habe es deswegen nicht öffentlich gesagt, weil das könnte natürlich respektlos sein für Leute, die wirklich darunter leiden. So, was lese ich diese Woche? Forscher entwickeln eine ADHS-Diagnostik für Hunde. Und zwar haben ungarische VerhaltensforscherInnen ein System entwickelt, mit dem man ADHS-ähnliche Symptome bei Hunden diagnostizieren kann. Die haben eine riesige Studie mit fast 2000 Hunden und ihren Halterinnen und Haltern gemacht und haben da so bestimmte Symptome wie halt Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität und so weiter herausgearbeitet. Und ich bin ganz gespannt, ob das irgendwann mal veröffentlicht wird, sodass jeder drankommen könnte und frag mich, wie die das machen. Da ist von einem Fragebogen die Rede und einem Verhaltenstest, einer Expertenberatung. Ich weiß nicht, wie man das dann machen würde, wenn es um den Einzelfall geht. Aber ich meine das wirklich ernst. Es ist jetzt nicht einfach nur so gemeint, ja, unser Hund nervt manchmal und hört nicht. Ich glaube, der hat ADHS. Sondern der hat so viele Dinge, wo ich manchmal der Meinung bin, der leidet unter seinen eigenen Verhaltensweisen, weißt du, dass er irgendwie nicht aufpassen oder zuhören kann oder dieses impulsgesteuerte, unkontrollierte hat. Aber wenn er dann sich in so eine Sache reingearbeitet hat, dann, wenn man zum Beispiel so Suchspiele mit dem zu Hause macht, der ist wie im Tunnel dann. Aber manchmal sprichst du den an und du kriegst seine Aufmerksamkeit einfach nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, der steht sich selber im Weg. Also das fände ich so spannend, ob das irgendwann so ausgerollt wird quasi, dass man, wenn man den Verdacht hat, irgendwie da rankommt an dieses, wie nennt sich das? Es gibt so eine Rating Scale, ADHS Functionality Rating Scale, die diese WissenschaftlerInnen da herausgearbeitet haben.
Ich sehe jetzt schon Horden, Hunderttausende von Hundehaltern, die in Zukunft behaupten werden, mein Hund hat ADHS, einfach nur, weil sie ihn nicht vernünftig erzogen haben. Also,
ich habe
diese Vermutung, auch bei einigen Menschen, ja, oder Eltern, die das von ihren Kindern behaupten. Natürlich hast du recht, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, nennt man das Krankheitsbild oder ist es eher eine Auffälligkeit? Ich weiß gar nicht, wie das eingestuft ist, schubladentechnisch, aber du kannst es ja diagnostizieren und du kannst es ja auch behandeln. Und es gibt bestimmt auch bei Hunden Auffälligkeiten und möglicherweise auch eine, die so ähnlich ist wie bei Menschen ADHS. Ich frage mich jetzt, wohin führt das, dass dieses Wissen bei den Hunden? Kriegen die dann auch Ritalin oder was gibt man da bei ADHS?
Ja,
kann man
das
irgendwie
gerne.
Dann, kann man da besser mit umgehen dann oder?
Genau, das wäre natürlich keine Lösung, weil ich glaube, bei Menschen hilft es manchmal, wenn die wissen, ich habe ein bestimmtes Krankheitsbild oder das und das fällt mir schwer, weil das kann ja dann schon helfen, manchmal, ne, so eine Erkenntnis zu haben. Ich glaube, unserem Hund würde das jetzt zum Beispiel nicht helfen und mir auch nicht, wenn ich dann sagen kann, ach Balu, du hast übrigens ADHS, deswegen hörst du nie draußen, wenn du zurückkommen sollst, sondern versuchst die Wildschweinfährte im Wald aufzunehmen, weil du das gerade viel interessanter findest und landest 2 Kilometer weit weg, weil du ADHS hast, Balu. Also das
aber
würde
ist
bei einem
natürliches
Hund alleine
Verhalten,
die Erkenntnis
oder
nicht?
Nicht
so viel bringen.
Ja. Also
es ist so, einfach. Hä? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit einem Hund, es war nur ein Beispiel, aber weil du sagst, es ist natürliches Verhalten, also wenn man mit einem Hund gut trainiert und der Rückruf sitzt, dann kriegst du den Hund auch definitiv, obwohl da irgendeine Wildtierfährte ist, zu dir gerufen.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen.
Das ist ja gerade der Clou dabei. Das
genau.
ist ja, wie bei diesem Hundeführerschein oder wie der heißt, den du in Deutschland machen kannst. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, das ist die einzige Möglichkeit, einen Hund ohne Leine durch die Stadt zu führen, wenn du diesen Hundeführer, diese Hundeprüfung, Führerprüfung oder wie der heißt, abgelegt hast. Und da ist, glaube ich, ein großer Bestandteil, dass die ganz massiv versuchen, den Hund abzulenken und der muss aufs Wort gehorchen. Also wenn du den rufst, muss der zu dir kommen.
Ja, ich wollte das damit nur sagen, das ist machen. Ja bei vielen Hunden, die viel Jagdhund in sich haben, also von ihrer Züchtung her, von ihrer Rasse, ist es ja erstmal ein natürliches Verhalten, dass man der Wildschweinfährte folgen möchte.
Ja.
Und dann kommt halt die Erziehung, ne, und das Gehorchen, das Unterordnen unter den Herren, die Herren, wie man im KitKat Club sagen würde, in Berlin. Und dann lässt man eben ab von der Wildschweinfährte und entscheidet sich doch vielleicht besser zu gehorchen, um die Konsequenzen nicht ertragen zu müssen, wie Liebesentzug oder Bestrafung. Aber ich finde es interessant, dass es das jetzt auch gibt bei Hunden. Ich frage mich nur, was machen wir jetzt mit der Erkenntnis?
Weil, ja, das wäre dann meine nächste
das dann?
Frage.
Vergiss es einfach, hast du einen ADHS-Hund, kannst du nichts machen, musst du erst gar nicht anfangen mit der Erziehung.
Nee, das würde mir auch nichts bringen, das stimmt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht dann für viele Leute dann auch irgendwie eine Entschuldigung dann ist, so eine vorgeschobene, weißt du? Sich einfach nicht genug zu beschäftigen mit ihrem Tier. Also, weiß ich nicht.
Ich kann dir aber sagen,
ich bin skeptisch, was das bringen soll.
Ja, ich kann dir sagen, wir haben ein Thema, wo ich bei unserem Hund auch kurz davor bin zu sagen, das hilft nichts. Und zwar, der hat ja Labrador in sich. Der hat ja mehrere Hunderassen, aber eine davon ist Labrador. Und bei Labradoren ist, das ist wirklich irgendwie pervers, wenn die gezielt gezüchtet werden, denen fehlt, ich glaube, dass es eine Genmutation ist oder so. Die haben kein Sättigungsgefühl. Die fressen und fressen und diese haben wie so eine Fresssucht.
Das habe ich auch.
Ja, das habe ich zu meinem Freund auch gesagt, Ariana. Dass die das meint.
Das, genau das habe ich. Wie heißt das?
Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist ganz
wie
schlimm.
Das heißt.
Ich weiß das nicht. Eine Genmutation. Du hast einen Genfehler. Ja. Ja.
Jetzt habe ich endlich eine Entschuldigung, weißt du?
Genmutation.
Jetzt muss ich auch gerne mal versuchen. Jetzt kann ich sagen, ich habe eine Genmutation.
Hol dir doch jetzt halt diese Spritze, weiter. Die gerade alle nehmen, um schön dünn zu werden. Ozempic
oh Gott,
oder Mounjaro kannst du ja spritzen, Judith, ne?
Nein. Mhm. Das möchte ich nicht.
Nee, finde ich gut.
Das möchte
ja,
ich nicht.
Jedenfalls haben Labradore da wirklich, könnte man sagen, von Geburt, also einfach von Natur aus wirklich. Steine in den Weg gelegt oder wie auch immer man das nennt. So, pass auf. Wir haben, seit wir den Hund haben, seit er ganz, ganz klein war, waren wir immer in einer Hundeschule und die Hundetrainerin ist dann auch zu uns nach Hause gekommen. Wir haben das mit ihr trainiert. Wie verhalten wir uns, wenn das Baby kommt? Unser Hund ist wirklich, würde ich sagen, top erzogen. Der war mal ein absoluter Balljunkie. Wenn irgendwo ein Ball gehüpft ist, ist der ausgerastet und wollte hinterher. Das hat die mit uns Stück für Stück weggearbeitet und jetzt, wenn unser Kind einen Ball wirft, der Hund zuckt nicht mal. Der guckt sich einfach nur um und legt sich wieder hin. Der ist wirklich, wir haben so viele Dinge geschafft, dem beizubringen, um zu erziehen, wie auch immer. Eine Sache kriegen wir nicht raus und das ist das draußen Fressen. Wenn draußen Sachen rumliegen und es ist egal, was es ist, es kann ein Stück Korken sein, Holz, das kann ein Wrap sein, ein Burrito, den irgendjemand fallen gelassen hat, ein Stück Pizza noch in einem alten Karton.
Das ist bei mir genau so.
Es ist wirklich ganz schlimm und ich bin an einem Punkt angelangt, der ist auch krank geworden vor einer Weile davon. Wir hatten dem immer einen Maulkorb aufgesetzt, wenn wir im Wald oder so waren, im Freilauf. Jetzt hat er es geschafft, obwohl in den Maulkorb extra noch integriert ist, so ein Fressschutz. Der schafft es, sich Dinge daran vorbeizuschieben. Das ist unglaublich. Der kriegt Zigarettenstummel, Stöcke, der kriegt alles dazwischen geschoben. Der hat jetzt so eine Technik entwickelt. Und ich bin wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich mich frage.
Irgendwie.
Ja, es ist so mittel. Wo so. Ich denke, vielleicht muss man das einfach akzeptieren, dass der wie so eine krankhafte Sucht in sich hat, aufgrund seiner Genzusammensetzung. Und vielleicht kann man es ihm einfach nicht abtrainieren. Und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, dass so, weil bei ihm wissen wir, dass da Labrador mit drin ist in diesem Mix und dass die Labradore dieses dolle Problem haben mit diesem, dass die nicht aufhören können, dass sie das nicht sein lassen können, weil die kein richtiges Sättigungsgefühl irgendwie entwickeln. Und das würde mir dann insofern helfen, als dass ich sage,
ich habe eine
okay,
Idee.
Ja, sag mal.
Ich habe eine Idee. Versuch es doch mal mit einem Schnuller.
Ach, Judith.
Mit einem Schnuller. Wenn er schon was in dem Mund hat,
den
vielleicht
dass
ich dann nicht noch was. Nee, weil es ist, das habe ich nämlich gelesen in der letzten Woche, es hat mich beschäftigt. Es gibt jetzt einen neuen Trend und zwar vor allen Dingen vor allen Dingen in China, dass Erwachsene wieder einen Schnuller in den Mund nehmen.
Ja, den würde er leider auch
fressen. Und zwar nicht, weil sie dann nichts anderes essen können. Das wäre bei mir vielleicht ganz gut. Einfach einen Schnuller rein, dann ist kein Platz mehr. Sondern weil sie Druck abbauen wollen. Weil sie das Gefühl von Sicherheit erleben möchten, Erwachsene. Und ich wollte dich an dieser Stelle, als ich das gelesen habe, also es ist wirklich ernsthaft, ne? Also hier gibt's so eine kleine, ja, so einen kleinen Zeitungsartikel aus der South China Morning Post, die ich regelmäßig lese.
Klar.
Und da steht drin, dass Portale inzwischen sehr viel Geld mit erwachsenen Schnullern verdienen. Und dass, also einige geben an, einige Portale monatlich mehr als 2000 solcher Artikel verkauft zu haben. Das kann nicht nur was Sexuelles sein. Das muss also wirklich so etwas sein, das dich irgendwie runterbringt, das Stress reduziert und so weiter. Könntest du dir das vorstellen? Das wollte ich dich unbedingt fragen in dieser Folge.
Ich für mich oder für den Hund jetzt?
Für dich oder für den Hund?
Für mich. Also für den Hund nicht, der würde den, meine ich ganz ernst, auffressen. Wir hatten den Hund 5 Tage, da hat er eine Glasscherbe gefressen, deswegen Schnuller in den Mund lieber nicht. Ich verstehe schon, dass es so einen tröstenden Aspekt wahrscheinlich hat, weil ich hatte auch sehr lange einen Schnuller als Kind. Warum ich denke, dass man es nicht machen sollte, wir kriegen gerade die ganze Zeit immer von unserer Kinderärztin gesagt, unser Kind schläft mit dem Schnuller. Tagsüber hat er keinen, aber er schläft damit. Und die sagt immer, ja, ist alles super, gar kein Problem, wenn er tagsüber den nicht drin hat, sondern nur nachts hat. Das ist ja eh nicht so oft. Denken Sie nur dran, dass Sie die so um 3 Jahre herum, spätestens mit 4, sollte der abgewöhnt sein. Weil wenn man länger schnullert, dann kriegt man in den allermeisten Fällen eine Zahn- und eine Kieferfehlstellung. Und in den, weißt du, die Zähne haben dann so einen Abstand, das nennt sich Mundschluss. Die müssen eigentlich aufeinander sein. Und wenn man so vielen Schnuller benutzt, dann passiert das. Und deswegen denke ich mir dann so, ich verstehe das, dass man sich nochmal zurückversetzt fühlen lassen möchte, als man klein war und die Welt noch in Ordnung war. Dann würde ich aber eher empfehlen, den Schnuller wegzulassen und The Summer I Turn Pretty zu gucken, wenn man sich nochmal zurückversetzen will. Ich glaube, das ist gesundheitlich unbedenklicher als ein Erwachsenenschnuller.
Ich finde damit.
Aber ist nur meine unverbindliche Meinung.
Ich finde, damit hast du den Kreis so schön geschlossen. Wieder aus dieser Podcast-Folge.
Toll, das freut mich.
Und den Rest
mich.
Können wir auf nächste Woche vertagen, oder?
Sehr gerne. Freue ich mich jetzt schon drauf, Judith.
Freue ich mich auch drauf. Ich google jetzt nochmal nach einem Erwachsenenschnuller, weil ich habe nämlich früher genuckelt und zwar an diesen beiden Fingern. Die habe ich mir beide in den Mund gesteckt und dann dran rumgesaugt und zwar bis ich,
oh
glaube,
Gott, an beiden?
6 oder 7 war.
Das ja, die ist ja irre groß.
Die waren aber noch kleiner damals, ne? Möglicherweise war mein Mund aber auch kleiner. Ich weiß es
ich
nicht.
Ich habe gerade so viele Sprüche im Kopf, aber ich lasse es. Ich halte mich zurück.
Meine Zähne
ich
waren dadurch
zurück,
auch so ein
Judith.
Bisschen schief.
Einfach
und dann
das
musste
Bild,
ich auch
wie Judith Rakers
Klammer
mit 2
tragen.
Finger im Mund.
Ja, so.
Siehst du? Ganz genau.
So, so war das früher und ich habe es genossen. Und ich habe mir.
Ich hoffe, davon hat gerade jemand aus unserer Redaktion Screenshot
gemacht. Jetzt war zu schnell. Aber ich werde jetzt das mal ausprobieren. Also wenn ich jetzt voll gestresst bin, dann werde ich einfach, habe ich wirklich nie wieder gemacht, werde ich diese beiden Finger mal
ja,
wieder reinstecken
mal.
In den Mund, um zu gucken,
mach
ob es mich
mal.
In irgendeiner Form beruhigt. So wie es offensichtlich sehr viele Chinesen gerade erleben mit ihren erwachsenen Schnullern. Ja, ich freue mich.
Und dann berichtest
ich freue mich
hier,
auch
ne?
auf die nächsten.
So machen wir das.
Ich berichte, genau. Ich freue mich schon auf die nächsten Kuriositäten, die wir ausgraben werden nächste Woche.
Freue ich mich auch drauf. Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Es sind auch Freundinnen. Es sind allerdings 3 und zwar die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Judith, ich muss lachen, wenn ich dran denke, dass wir auch Freundinnen sind, die mit ihren Bergen leben. Aber bei uns sind es andere. Bei Kadi, Lisa und Toni geht es tatsächlich um Gebirge.
Richtig, um die Leidenschaft für echte Berge und Natur und das Leben darin. Also um Gipfel, um Energie, Nachhaltigkeit, alles Themen, die die 3 besprechen. Motivieren sich gegenseitig, sprechen natürlich auch über ihre Ängste. Ne, über ihre Selbstzweifel, treffen andere Bergsportler, teilen praktische Tipps und erzählen ganz viele faszinierende Geschichten vom Berg. Also für jemanden, der sich für Natur interessiert und für die Bergwelt, ist das ein super Podcast.
Ja, und wenn ich, es ist jetzt nicht ganz so oft der Fall, aber wenn ich mal mit Freunden und Freundinnen in den Bergen wandern bin und dann so oben vom Gipfel auf die anderen Berge und nach unten gucke, denke ich jedes Mal, ich weiß nicht, was das ist, kennst du das auch, diese Faszination, dass wenn man da oben steht, dass alle Themen im Leben auf einmal einem so klein vorkommen und das Leben so eine ganz andere Bedeutung bekommt. Das klingt melodramatisch, ist es aber, finde ich, auch immer, weil Berge was so Naturgewaltiges haben, ich finde, das ist immer was ganz Besonderes, so weit oben unterwegs zu sein.
Also mir geht es auch immer so. Ich fahre sehr gerne Ski. Ich gehe wenig wandern, muss ich sagen. Ich mag Wandern nicht so gerne. Aber wenn ich in den Bergen bin zum Skifahren oder auch mal für einen Spaziergang oder so, dann denke ich jedes Mal, wie klein man doch ist als Mensch. Also es macht mich so demütig. Ich muss dafür gar nicht runtergucken. Ja. Ich habe schon für mich selber irgendwie so dieses Gefühl, wenn ich diese schroffen Felswände um mich herum sehe, weil es einfach alles so massiv und groß ist. Und irgendwie denkt man da über das Leben und über sich selber einfach anders nach, als wenn man durch den Wald geht, finde ich. Obwohl es beides Natur ist.
Ja, finde ich aber auch. Und das könnt ihr zusammen machen mit den drei Bergfreundinnen Kadi, Lisa und Toni. Die Bergfreundinnen findet ihr als Podcast, nämlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Judith, mach's gut und hören uns in einer Woche wieder.
Bis dann, Ariana.
Bis dann.
Und liebe Besties, schreibt uns, ne? Schreibt uns bitte Feedback.
Ja.
Bringt euch ein. Bis später. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.